Demografische Scheidewege der Vergangenheit. Eine kontrafaktische Betrachtung. In diesem Kapitel habe ich sehr kompakt die unterschiedlichen Faktoren dargestellt, die auf die demografische Entwicklung einwirken. Sie wirken teils synchron, teils gegenläufig, teils voneinander unabhängig. Das Zusammenwirken dieser Faktoren bestimmt über unsere demografische, ethnische und kulturelle Zukunft. Ihre Vielfalt und ihr disparater Charakter machen aber zuverlässige demografische Zukunftsprognosen rein logisch gesehen praktisch unmöglich. Soweit doch halbwegs zuverlässige Prognosen möglich sind, beruht dies auf einer spezifischen Systemträgheit, die sich aus der relativen Langlebigkeit des Menschen ergibt. Ist er einmal geboren, so verbleibt er durchschnittlich 70 bis 80 Jahre auf dieser Erde. Die dynamischen Elemente der Bevölkerungsentwicklung für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region ergeben sich vor allem aus Migrationsbewegungen und aus dem Geburtenverhalten, weniger aus der Entwicklung der Lebenserwartung. Bereits mehrmals hatte ich betont, dass wir mit Veränderungen immer nur in der Gegenwart ansetzen können. Aber aus der Vergangenheit können wir lernen. Demografie wirkt zwar langfristig, aber zu jeder Zeit wäre auch der Einstieg in radikal andere Entwicklungspfade möglich gewesen, wenn man bestimmte gesellschaftliche und politische Entscheidungen anders getroffen hätte. Eine andere Familienpolitik. Berühmt ist Konrad Adenauers Ausspruch anlässlich der Rentenreform 1957: Kinder bekommen die Leute immer. Er trat damit Befürchtungen entgegen, dass die Kopplung des Rentenniveaus an die allgemeine Wohlstandsentwicklung die Anreize zur Familiengründung beschädigen könnten, weil zur Absicherung im Alter eigene Kinder nicht mehr notwendig waren. In der Sache behielt Adenauer nicht recht. Viele Leute bekommen gar keine Kinder mehr und ein großer Teil hat nur ein oder zwei Kinder. Daraus ergibt sich die bekannte Lücke von einem Drittel zu einer bestandsneutralen Geburtenrate. Versetzt man sich in die damalige Situation, so muss man für Adenauers Einschätzung Verständnis haben. Ein traditionelles Familienbild herrschte damals in der Gesellschaft vor. Die Deutschen heirateten früh und zuverlässig. Die sogenannte sexuelle Befreiung ließ noch ein Jahrzehnt auf sich warten. Und dass es einmal eine demografisch relevante Geburtenlücke geben könnte, schien unvorstellbar. 1964, 7 Jahre nach der großen Rentenreform, erreichte die Geburtenzahl in Deutschland mit 1,357 Millionen ihren Nachkriegshöhepunkt. Und in 98% der Fälle waren die Mütter deutsch. Dann erfolgte unvermittelt in wenigen Jahren der steile Abfall. Bis 1974 halbierte sich die Geburtenzahl der Mütter mit deutscher Staatsangehörigkeit im Westen Deutschlands und hat sich davon bis heute nicht erholt. 2022 gab es in Deutschland insgesamt 739.000 Geburten, davon 547.000 von Müttern deutscher Staatsangehörigkeit. Bei ca. 450.000 Geburten waren die Mütter ethnische Deutsche. Nur noch ein Drittel der Zahl von 1964. Familienpolitik unter bevölkerungspolitischen Aspekten ist im Nachkriegsdeutschland bis heute tabuisiert. Ein politisches Zeitfenster, wo sie hätte einsetzen können, sehe ich seit den 70er Jahren bis heute nicht. Im Gegenteil, die langfristigen Probleme, die sich aus der anhaltenden Geburtenarmut für die deutsche Wirtschaft, für den Standort Deutschland und für die Finanzierung der Alterssicherung ergeben konnten, wurden jahrzehntelang aus den öffentlichen Debatten weitgehend verdrängt. Diese Verdrängung war auf dem linken und linksliberalen Spektrum der Gesellschaft besonders intensiv. Dort zog man es vor, sich über Multikulti und Vielfalt zu freuen und überließ es der bürgerlichen Mitte und den Konservativen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Diese Position wurde dann seit 1998 mit der Regierungsübernahme der rot-grünen Koalition zügig begraben und in der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Merkel auch von der CDU-CSU offiziell aufgegeben. Heute besteht in der politischen Debatte bei allen Parteien, mit Ausnahme der AfD, nicht nur Einigkeit darüber, dass Deutschland ein Einwanderungsland sein soll, sondern es wird auch massiv der Eindruck erweckt, dass Deutschland nur durch Einwanderung seinen Wohlstand sichern könne. Gerade jene politischen Kräfte, die in den 70er und 80er Jahren eine politische Debatte über die Risiken des Geburtenrückgangs massiv behinderten und mit moralischen Argumenten ins Illegitime abdrängen wollten, stehen heute an der Spitze jener, die Unheil für den Standort Deutschland und den deutschen Wohlstand prognostizieren, wenn es nicht zu einer massiven Einwanderung von Arbeitskräften kommt. Die familienpolitische Debatte ist nicht von der Emanzipation und der Rolle der Frauen und von ihrer Integration in den Arbeitsmarkt zu trennen. Beim Nachdenken über Wohlstand, Beschäftigung, Arbeitsmarkt und die langfristige demografische Zukunft des deutschen Volkes geht regelmäßig unter, dass die Frauen biologisch bedingt für alle diese Fragen in einer doppelten Rolle antreten. Durch ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt und ihre Rolle im Beschäftigungssystem leisten sie einen Beitrag für das gegenwärtige Sozialprodukt und den damit verbundenen materiellen Wohlstand. Durch das Gebären von Kindern sind sie die biologische Quelle künftiger Arbeitskräfte und aller von ihnen erbrachten produktiven Leistungen. Sieht man den Volkswohlstand über die Zeit hinweg, so kann man durchaus argumentieren, dass eine Frau und Mutter durch die Geburt und die Aufzucht einer Reihe tüchtiger Nachkommen weitaus mehr für den allgemeinen Wohlstand tun kann, als sie es durch einen eigenen Beitrag im Beschäftigungssystem, soweit dieser ganz oder teilweise durch Verzicht auf Nachwuchs erkauft wird, jemals tun könnte. Gleichzeitig ermöglicht eine für die Belange der Gesellschaft und der Volkswirtschaft ausreichende Geburtenzahl einen entsprechenden Verzicht auf kulturfremde Einwanderung und die damit verbundenen Spannungen, Risiken und Herausforderungen. Selbstverständlich möchte niemand, auch ich als Autor nicht, die Zukunft der Gesellschaft auf Rückschritten bei der Emanzipation der Frauen aufbauen. Tatsache ist jedoch, dass es für die menschliche Mutterschaft ein von der Natur vorgesehenes und in der weiblichen Biologie verankertes optimales Zeitfenster gibt, das von Anfang 20 bis Mitte 30 reicht. Eine richtige Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müsste die Frauen ermutigen, dieses Zeitfenster bei ihrer Familienplanung auch anzunehmen. Ohne ihre Emanzipation und die erwünschte Teilnahme am Arbeitsmarkt im Übermaß zu behindern. Diese Ermutigung müsste natürlich die potenziellen Väter einschließen. Das ist komplex und herausfordernd und lässt sich nicht ohne innere Widersprüche verwirklichen. Notwendig sind wesentlich kürzere Ausbildungszeiten. Auch eine akademische Ausbildung sollte im Regelfall vor dem 25. Lebensjahr beendet sein. Bei guter Begabung und einer unverzögert durchlaufenden Schullaufbahn ist dies regelmäßig ohne weiteres möglich und bei allen qualifizierten Berufsabschlüssen im dualen System ebenfalls. Die staatliche Familienpolitik sollte gerade qualifizierte Frauen zu einer frühen Familienphase ermutigen und ihnen durch entsprechende Unterstützung mit Krippen, Kindertagesstätten und Ganztagsschulen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Das geht am besten in einem gesellschaftlichen Klima, das stabile Paarbeziehungen stützt und fördert. So gelingt es auch am besten, die Väter in die Pflicht zu nehmen. Alleinerziehende sollen von jedem gesellschaftlichen Makel verschont bleiben. Aber für das Wohl der Kinder und die Gesellschaft insgesamt ist es vorzugswürdig, wenn möglichst viele Männer in der Familie an Bord bleiben und ihrer Verantwortung als Väter nachkommen. Was den Erfolg einer solchen Neuausrichtung angeht, bin ich nicht sehr optimistisch. Die langjährige Kinderlosigkeit junger Frauen und das immer spätere Alter der Erstgeburt ist in den meisten modernen Industriegesellschaften, auch in Ostasien und in China, in den letzten Jahrzehnten zu einer dominierenden kulturellen Gewohnheit geworden. Sie ist auch durch vielfältige Anreize staatlicher Politik nicht leicht zu brechen. So nehmen die Geburtenziffern in Nordamerika, Europa, Russland, China, Japan oder Südkorea einen recht uniformen Verlauf. Jede Generation ist 20 bis 40% kleiner als die vorhergehende. Anders sieht dies in traditionellen Gesellschaften und bei sehr religiösen Gruppen aus. Je traditioneller das Familienbild und die Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter gestaltet sind, umso höher ist in einer sozialen oder religiösen Gruppe, aber auch bei ganzen Völkern, Staaten und Gesellschaften, die durchschnittliche Kinderzahl. Das hat gewaltigen Einfluss auf die Verschiebung der demografischen Gewichte innerhalb von Gesellschaften, aber auch zwischen Völkern und Nationen und ganzen Kontinenten. Insgesamt sehe ich im Verlauf der deutschen Geschichte in den letzten 60 Jahren keine sachlichen und politischen Zeitfenster für eine grundlegend andere Familien- und Bevölkerungspolitik, die gewissermaßen mutwillig verpasst worden wären. Die gigantische Blindheit der deutschen Gesellschaft gegenüber den langfristigen Folgen des Geburtenrückgangs hat viele Mahner und Warner immer wieder zur Verzweiflung gebracht. Aber sie war wohl historisch unvermeidlich. Auf individueller und gesellschaftlicher Ebene gibt es immer wieder Irrtümer, die man ausleben muss, ehe man in der Lage ist, sich ihrer zu entledigen. Dazu gehört auch das Missverständnis, ein kinder- und familienfeindliches Verständnis von der Emanzipation der Frau sei gesellschaftlich wichtiger als die Sicherung einer tragbaren Generationenfolge ohne kulturfremde Masseneinwanderung. Wie Gerald Wagner schreibt, darf es der Gesellschaft eigentlich nicht egal sein, dass junge Menschen sich immer weniger in den Dienst ihrer biologischen Reproduktion stellen wollen. Oder dass sie sagen, Kinder sind selbstverständlich wichtig, aber kriegen sollen sie doch bitte die anderen. Aber wer wären diese anderen? Eine andere Gastarbeiterpolitik. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gab es in Westdeutschland ein historisches Zeitfenster, in dem man über die künftige Arbeitskräfteeinwanderung grundsätzlich ganz anders hätte entscheiden können. Die westdeutsche Wirtschaft boomte. Trotz des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen aus der DDR waren Arbeitskräfte insbesondere im gewerblichen Bereich knapp. Damals hätte man entscheiden können, dass die weitere Expansion der westdeutschen Industrie, sofern sie im Inland durch die Knappheit an Arbeitskräften begrenzt wurde, auch die Errichtung von Produktionsstätten im Ausland hätte umfassen müssen. Das wäre ein früher Einstieg in die Globalisierung gewesen, wie sie durch die USA damals schon in großem Stil vollzogen wurde. Stattdessen kamen Gastarbeiter und sie gingen zum großen Teil in Wirtschaftszweige wie den Steinkohlenbergbau, die Bekleidungsindustrie oder andere Konsumgüterindustrien, deren deutsche Standorte schon Mitte der 60er Jahre an Wettbewerbsfähigkeit einbüßten und unter großen internationalen Druck gerieten. Hätte sich die westdeutsche Bundesrepublik damals, so wie das in mehrfacher Hinsicht vergleichbare Japan, dazu entschieden, auf größere Arbeitskräfteeinwanderung zu verzichten und stattdessen die Globalisierung der deutschen Industrieproduktion voranzutreiben, so wären die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft auf einen grundlegend anderen Pfad geraten. Das deutsche Sozialprodukt wäre absolut gesehen zwar langsamer, pro Kopf betrachtet aber eher stärker gewachsen und viele Folgelasten aus der durch die Gastarbeiter ausgelösten frühen Masseneinwanderung wären Deutschland erspart geblieben. Viel wäre bereits gewonnen gewesen, wenn man die Anwerbung von Gastarbeitern auf europäische Herkunftsländer beschränkt hätte. Wie sich heute zeigt, konzentrieren sich negative Spätfolgen des Gastarbeiterzuzugs sowohl bei der Belastung der Sozialsysteme als auch bei kulturellen und religiösen Spannungsfaktoren überwiegend auf den Gastarbeiterzuzug aus muslimischen Ländern außerhalb Europas. Natürlich wäre es Anfang der 60er Jahre auch dann, wenn man Gastarbeiter ins Land holen wollte, ohne weiteres möglich gewesen, den massenhaften Zuzug auf europäische Länder zu beschränken. Und dabei bevorzugt auf jene Länder, die damals zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG gehörten, beziehungsweise heute zur Europäischen Union EU gehören. Mit den wirtschaftlichen Aufholprozessen in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland, heute allesamt Mitglieder der EU, ging auch ein großer Teil der aus diesen Ländern stammenden, in Deutschland tätigen Gastarbeiter mitsamt ihren Familien wieder in die Heimatländer zurück. Gastarbeiter aus der Türkei und Marokko blieben dagegen größtenteils in Deutschland und holten ihre Familien nach. So wuchs die zahlenmäßige Stärke dieser Zuwanderungsgruppen und ihrer Nachkommen auch nach dem 1973 erlassenen Gastarbeiter-Anwerbungsstopp weiter an. Auch in der zweiten, dritten und vierten Generation der Nachfahren dieser Gastarbeitergruppen gibt es bei einem Teil anhaltende Integrationsprobleme, die sich in der niedrigen Beteiligung am Arbeitsmarkt, dem hohen Grad der Abhängigkeit von Sozialtransfers und der überdurchschnittlichen Kriminalität zeigen. Ein großer Teil der türkischen Mitbürger in Deutschland hat weiterhin die türkische Staatsbürgerschaft. Unter dieser Gruppe, die in Deutschland 1,5 Millionen ausmacht, ist die Anhängerschaft für das autoritäre Regime des türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner AKP besonders ausgeprägt. Bei den türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai 2023 stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 51% 67% der wahlberechtigten Türken in Deutschland für Erdogan. Das zeigt, wie weit diese Gruppe auch zwei Generationen nach der großen Gastarbeiterzuzugswelle von westlicher Kultur und westlichen demokratischen Werten entfernt ist und wie sehr sie sich in Deutschland in einer Parallelgesellschaft eingerichtet haben. Von Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die sie in Deutschland bekommen haben, ist in diesem Stimmverhalten wenig zu spüren. Das Wahlverhalten zeigt, es sind seit den 60er Jahren sozusagen die falschen Türken nach Deutschland gekommen und sie haben ihre Einstellungen offenbar an ihre Kinder und Enkel weitervererbt. Bei den Triumphzügen in deutschen Städten nach der gewonnenen Wahl zeigt sich an den Kopftüchern der Frauen, dass der größte Teil der Erdogan-Anhänger in Deutschland dem konservativen Islam zuzurechnen ist. Die stimmberechtigten Türken in den USA und Kanada haben dagegen in derselben Wahl zu 80% für den Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu gestimmt. Hier zeigt sich der Einfluss der von diesen Ländern betriebenen selektiven Einwanderungspolitik auf das mentale Profil der Einwanderer. Eine andere Europapolitik. Das Ziel der Europäischen Union ist die wirtschaftliche und politische Integration ihrer Mitgliedsländer in einen Binnenmarkt mit einheitlichen Wettbewerbsregeln und vollständiger Freizügigkeit von Kapital, Unternehmen und allen Menschen, die EU-Bürger sind oder in der EU ein Aufenthaltsrecht haben. Ein Teil dieses Integrationskonzepts ist der sogenannte Schengen-Raum. Mitglieder, die daran teilnehmen, verzichten grundsätzlich auf Grenzkontrollen. Auch Einwanderer mit Aufenthaltsrecht können sich darin frei bewegen. Dieser Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen, der unter den 6 ursprünglichen EWG-Mitgliedern 1985 begann, hätte von Anfang an der Ergänzung durch ein gemeinsames Aufenthaltsrecht, eine gemeinsame Einwanderungspolitik, einen gemeinsamen wirksamen Grenzschutz und ein gemeinsames, identisch praktiziertes Asylrecht bedurft. Ferner hätte von vornherein eine wirksame Einwanderungskontrolle an den Grenzen des Schengen-Raums mit entsprechender Zurückweisung illegaler oder unerwünschter Einwanderer erfolgen müssen. Das ist nicht geschehen. Bei 2 strategischen Elementen der europäischen Einigungspolitik wurde das Pferd gleichsam von hinten aufgezäumt. Die gemeinsame Währung wurde ins Leben gerufen, ohne dass es eine gemeinsame Finanzpolitik gab. Der Schengen-Raum wurde eingerichtet, ohne dass es einen integrierten, wirksamen Grenzschutz und ein gemeinsames Einwanderungs-, Aufenthalts- und Asylrecht gab. In beiden Fällen hoffte man, durch eine Politik der vollendeten Tatsachen den notwendigen Integrationsdruck im Nachhinein zu schaffen. Bislang ist das in beiden Fällen nicht oder nicht ausreichend gelungen. So ist es kein Wunder, dass heute, 4 Jahrzehnte nach Gründung des Schengen-Raums und gut 2 Jahrzehnte nach der Einführung des Euro, die größten Risiken für die künftige Stabilität und den Bestand der EU bei den Themen Einwanderung und Währung liegen. Natürlich gab es in beiden Fällen eine Wahl, nämlich den Verzicht auf den riskanten Versuch, elementare Kausalitäten und Zusammenhänge auf den Kopf zu stellen, indem man den dritten und vierten Schritt vor dem ersten tat. Europäische Integration hätte sich dann wahrscheinlich langsamer vollzogen, aber sie wäre solider gewesen. Die Mitgliedstaaten der EU hätten dann so lange die Hoheit über ihre Grenzen behalten, bis ein ausreichend mit Macht und Kompetenzen ausgestatteter europäischer Innenminister und ein europäischer Grenzschutz eine integrierte europäische Einwanderungs- und Asylpolitik hätten bewältigen können. Eine andere Einwanderungspolitik. Ohne die Zuwanderung aus der islamischen Welt, die in den 60er Jahren mit dem Zuzug der türkischen und marokkanischen Gastarbeiter begann, hätte das heutige Deutschland zwar 8 bis 10 Millionen Einwohner weniger, es hätte aber deutlich weniger bildungsferne Milieus, weniger kulturelle, ethnische und religiöse Spannungen, eine überdurchschnittliche Entlastung bei Sozialausgaben und bei der Kriminalität und der Wohlstand pro Kopf der Bevölkerung wäre auch höher. Vergleiche dazu Kapitel 6, Abschnitt Gegenwart und Zukunft im staatlichen Handeln. Die Zuwanderung aus der islamischen Welt ist in ethnischer und regionaler Hinsicht überwiegend, wenn nicht gar vollständig, mit der Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika identisch. Diese Zuwanderung war zu keiner Zeit historisch zwingend und sie wurde auch zu keiner Zeit in Deutschland grundsätzlich und seriös diskutiert. Natürlich flammte immer wieder die Debatte auf, dass hinsichtlich der Qualifikationsprofile aus diesen Regionen überwiegend die falsche Art von Einwanderern nach Deutschland kommt, und es gab immer wieder Forderungen, genauso wie Kanada oder Australien, Einwanderung gezielt nach Qualifikation zu steuern. Das erfordert jedoch den Willen und die Fähigkeit, jenen Einwanderern, die den Qualifikationsanforderungen nicht entsprechen, die Einreise wirksam zu verwehren. Dazu ist man seit Jahrzehnten mehrheitlich weder willens noch in der Lage. Politik und Medien tendieren vielmehr mehrheitlich zu einem politischen Verdammungsurteil über alle jene Stimmen in der öffentlichen Debatte, die eine wirksame Grenz- und Einwanderungskontrolle als Voraussetzung für eine selektive, qualifikationsorientierte Einwanderungspolitik fordern. Eine andere Asylpolitik. Der Ursprung des Rechts auf Asyl liegt in dem Bestreben, Menschen, die aus politischen, religiösen oder rassischen Gründen verfolgt werden und deshalb aus ihrem Heimatstaat fliehen, im Aufnahmeland einen Schutzstatus zu gewähren. In Deutschland spielt das Asylrecht aufgrund der grauenhaften Verbrechen, die während der nationalsozialistischen Herrschaft in deutschen Namen begangen wurden, eine besondere Rolle. Ein Recht auf Asyl ergibt sich aus Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Auch der durch die Genfer Flüchtlingskonvention gewährte Schutz für Flüchtlinge umfasst ein zeitlich befristetes Aufenthaltsrecht, das vom Recht auf politisches Asyl nicht immer klar zu trennen ist. Praktisch gesehen gehen unterschiedliche Schutzgründe aufgrund unterschiedlicher Rechtsquellen vielfältig ineinander über. Zudem fällt es schwer, das Recht auf politisches Asyl und das Recht auf Schutz als Flüchtling ausreichend klar voneinander zu trennen. Es fällt auch nicht leicht, Flüchtlinge, die in ihren Herkunftsländern an Leib und Leben bedroht sind und deshalb geflohen sind, von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen zu trennen, die sich auf der Suche nach einem besseren Leben zur Auswanderung entschieden haben und den Asylantrag instrumentalisieren, um ein Recht auf Einreise und Aufenthalt zu erhalten. Im Ergebnis ist heute das Asylrecht in Europa zu einem Vehikel der Masseneinwanderung, vor allem aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten geworden. Wer es, woher auch immer, in ein Land der EU geschafft hat und das Zauberwort Asyl ausspricht, erhält zunächst ein vorläufiges Aufenthaltsrecht und kann letztlich zumeist, egal wie das Verfahren um seinen Aufenthaltsstatus ausgeht, in der EU bleiben. Innerhalb des Schengen-Raums zieht es die meisten auf diese Art Eingereisten nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz, wo die Sozialleistungen besonders hoch sind und der Arbeitsmarkt die besten Chancen bietet. Selbst in jenen Fällen, in denen ein Schutzstatus abgelehnt wird, gelingt die Abschiebung ins Herkunftsland vorwiegend nicht. Der Migrationsforscher Ruth Korbmanns spricht in diesem Zusammenhang von der Asyllotterie. Die politischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Debatten, wie hier Abhilfe geschaffen werden könne, drehen sich seit Jahren im Kreis. Sie scheitern, weil man sich über die Rangordnung konkurrierender Ziele nicht einigen kann und Konsequenzen bei entsprechenden Maßnahmen scheut. Koopmans kritisiert die Tabus der deutschen Migrationsdebatte. Es ist paradox, man darf mit bestimmten Medien nicht reden, obwohl die Medien, mit denen man dann eigentlich reden soll, nicht mit einem reden wollen. So entsteht eine Negativspirale, womit Vorurteile bestätigt werden. Es fällt jedoch seit 2023 auf, dass allmählich der wirksame Schutz der Grenzen vor unerwünschter bzw. illegaler Einwanderung in der politischen Willensbildung und in den Medien an Bedeutung gewinnt. Der Oberbürgermeister von Dortmund, Thomas Westphal, SPD, fragte im November 2023: Was ist die Perspektive? Was ist der Plan? Er fordert ein grundsätzliches Umdenken und einen besseren Schutz der europäischen Außengrenzen. Im Wesentlichen geht es dabei aber bislang vor allem um Fragen der Verteilung von Asylbewerbern auf die EU-Mitgliedstaaten, um Verkürzung der Asylverfahren, Senkung materieller Anreize und Erleichterung von Abschiebungen. Die zentrale Frage wird dagegen bis jetzt, Frühjahr 2024, politisch kaum adressiert und bleibt folglich auch ungelöst. Wie lässt sich ein unerwünschter Zustrom von Einwanderern weitestgehend verhindern? Und was muss dazu auf europäischer oder nationaler Ebene geschehen? Im Jahr 2016 hatte ich dazu ein Reformkonzept mit folgenden Elementen vorgeschlagen. Asylbewerber kommen an den Grenzen des Schengen-Raums vor der Einreise in Transitzentren. Wer diese verlässt, um illegal einzureisen, hat seinen Asylanspruch verloren. Es gibt ein einstufiges Asylverfahren, das zügig durchgeführt wird und bei dem eine Berufung nicht möglich ist. Wer abgelehnt wird, darf auch nicht einreisen. Er wird bei der Rückkehr ins Herkunftsland unterstützt. Wer sich der Rückkehr zu entziehen sucht, wird abgeschoben. Die Rückkehr in das Herkunftsland erfolgt notfalls unter militärischem Schutz, auch gegen den Willen des Herkunftslandes. Herkunftsländer, die kooperieren, werden mit den Mitteln der Entwicklungspolitik und der Handelspolitik besonders unterstützt. Die Ansiedlung von Flüchtlingen wird in regionaler Nähe zu den Fluchtgebieten mit europäischen Mitteln großzügig unterstützt. Um die kulturelle Integration und gegebenenfalls auch die Rückkehr in die Heimat zu erleichtern, ist es nämlich zweckmäßig, dass sie möglichst in der Nähe ihrer Heimat verbleiben. Zur Verwirklichung eines solchen Konzepts muss der EU-Grenzschutz sowohl in physischer als auch in personeller Hinsicht entsprechend ausgebaut sein. Ein Konzept mit ähnlichen Eckwerten wie den oben dargestellten halte ich für den einzigen Weg, künftige Masseneinwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten einigermaßen zu begrenzen und zu steuern. Wenn so eine Begrenzung von Einwanderungsströmen grundsätzlich wirksam erfolgt, ist dies eine gute Grundlage für eine gezielte Einwanderungspolitik, mit der man vor allem jene Einwanderer ins Land lässt, die man aufgrund ihres kulturellen Anpassungswillens und ihrer Qualifikationsprofile auch tatsächlich bei uns haben will. Allerdings ist nicht absehbar, ob und wann sich in Europa eine mehrheitsfähige politische und gesellschaftliche Bereitschaft entwickelt, den oben vorgeschlagenen Weg wirklich konsequent zu gehen. Die Alternative, das grundsätzliche Weiter-so, bedeutet, dass sich Deutschland und Europa, soweit es diesen Weg mitgeht, unablässig weiter von seinen ethnischen und kulturellen Wurzeln entfernt. Und es ist durchaus unklar, was das so entstehende neue demografische und kulturelle Amalgam bedeutet. Das Deutschland und das Europa, das wir kennen, sind dann jedenfalls untergegangen. Die am 20. Dezember 2023 erfolgte Einigung des Europäischen Rats und des Europäischen Parlaments auf eine Asylreform bedeutet immerhin einen winzigen Schritt in die richtige Richtung. Die wichtigsten Punkte sind: Für Asylbewerber aus Drittstaaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20% soll ein vereinfachtes Verfahren an der EU-Außengrenze vor der Einreise zum Einsatz kommen. Unbegleitete Minderjährige aus diesen Staaten dürfen allerdings weiterhin einreisen. Für die Asylbewerber, die an der Grenze aufgehalten werden, sollen Aufnahmekapazitäten von 30.000 Plätzen in Transiträumen geschaffen werden. Bei Asylbewerbern aus sogenannten sicheren Drittstaaten kann der Asylantrag ohne weitere Begründung abgelehnt werden. Das Dublin-Verfahren wird modifiziert. Grundsätzlich muss der Asylantrag im Mitgliedstaat der ersten Einreise gestellt werden. Bei bestimmten Kriterien der Bindung des Asylbewerbers an ein anderes Land, Familienangehörige, frühere Ausbildung dort, kann auch ein anderer Mitgliedstaat zuständig werden. Staaten, die sich an der Übernahme von Asylbewerbern nicht angemessen beteiligen, sollen einen finanziellen Beitrag leisten. An den Außengrenzen soll es verstärkte Personenkontrollen geben. Es soll eine Migrationsdatenbank Eurodac mit biometrischen Daten aufgebaut werden. Mitgliedstaaten, die von einer Migrationskrise betroffen sind, sollen besonders unterstützt werden. Diese Asylreform wird in keiner Weise ausreichen, um den massenhaften Zustrom wirksam zu bremsen. Sie ist trotzdem zu begrüßen, weil sie Elemente schafft, die als Ausgangspunkt für wirksamere Maßnahmen dienen können.